Yannick, wenn du an das Jahr 2025 zurückdenkst und gleichzeitig mal das andere Auge sozusagen auf 26 schielt, was glaubst du eigentlich, welches Jahr, das abgelaufene oder das kommende, wird für die Autoindustrie schwieriger?
Schwierig ist ein gutes Stichwort an der Stelle. Weil
auch schwierig zu antworten.
Schwierige Frage zu beantworten. Also ich denke mal, dass, also ich bin jetzt an der Stelle mal Optimist und sage, das Jahr 2026 wird das Jahr, in dem die Automobilindustrie aus der Talsohle, in der sie sich ja dieses Jahr immer noch befindet und in der wir uns ja schon seit längerem befinden, langsam wieder rauskriechen wird. Aber, und das sage ich jetzt mal einschränkend, es wird ein zäher Prozess werden. Es wird noch viele Rückschläge geben und es wird auch noch viele Meldungen aus der Automobilbranche geben, die uns erstmal vielleicht doch eher pessimistisch in die Zukunft blicken lassen. Aber ich glaube jetzt schon, dass es ist, und das deutet ja auch dieses Jahr schon so ein bisschen an in vielen Bereichen, dass es durchaus auch aufwärts gehen kann. Also glaube ich, wird das nächste Jahr nicht schwieriger, sondern vielleicht sogar ein bisschen, an manchen Stellen sogar etwas einfacher. Oder ich sag mal, die Herausforderungen werden besser angenommen als in diesem Jahr.
Es geht ja auch so ein bisschen um die Frage, ob man in diesem Jahr auf viele Herausforderungen Antworten finden konnte, die man nächstes Jahr sozusagen dann einfach verfolgen kann, also wo ein Weg vorgezeichnet ist, den man nächstes Jahr konsequent verfolgen kann, oder wo das aktuelle Jahr vielleicht auch Fragen aufgeworfen hat, wo man erstmal Antworten drauf finden muss. Yannick, genau das wollen wir heute in der aktuellen Folge Was mich bewegt besprechen.
Was mich bewegt, der Automotive-Podcast.
Ja, ich habe es gesagt, Fragen, Antworten. Wir wollen natürlich zum Jahresende und das ist die letzte Folge, was mich bewegt in diesem Jahr vor Weihnachten. Bald werden wir alle in den Weihnachtsurlaub verschwinden, werden hoffentlich schöne Zeiten im Rahmen im Kreise unserer Familien und Freunde verbringen, Kraft tanken für das Jahr 26, wie auch immer es dann aussehen mag. Und Yannick, wir wollen einen kleinen Blick zurückwerfen. Ich glaube, dass das der Klassiker ist fürs Jahresende.
So sieht's aus, ja.
Und wollen einfach mal schauen, wo sind denn vielleicht in den einigen der zentralen Themen in diesem Jahr womöglich eher Antworten gefunden worden und wo gibt's vielleicht noch so viele offene Fragen, dass 26 ein Jahr wird, in dem man eben solche Antworten erst noch suchen und finden muss, weil davon hängt natürlich sicherlich so ein bisschen auch die Bewertung ab, wie 26 denn so wird. Mhm. Das wollen wir heute besprechen und das machen wir im klassischen Bäumchen-Wechsel-Dich-Spiel. Yannick, starte doch mal. Was ist denn für dich eines der zentralen Themen in diesem Jahr? Und was war da für dich eigentlich so ein bisschen das, was unterm Strich am Ende hängen geblieben ist?
Ja, du hast es erstmal gesagt, das ist jetzt unser kleiner Jahresrückblick hier, aber wir wollen natürlich aus diesem Jahresrückblick heraus auch eben schauen, welche dieser Themen, die wir jetzt in diesem Jahr, die uns am meisten auch bewegt haben in diesem Jahr, haben auch vielleicht den größten Impact für die nahe Zukunft. Und da ist für mich ein Thema eigentlich ein Paradebeispiel dafür, dass es in diesem Jahr doch deutlich positive Signale gegeben hat, die, glaube ich, im nächsten Jahr, und da können wir gleich nochmal ein bisschen drüber diskutieren, sich vielleicht auch nochmal intensivieren werden und das ganze Thema noch breiter am Ende auch vielleicht in der Bevölkerung ankommen. Also worüber spreche ich? Wir sprechen natürlich über das Thema Robotaxis, beziehungsweise alles, was im Bereich autonomes Fahren in der Mobilität sich getan hat. Ja. Und da gab es ja, wie ich finde, in diesem Jahr wirklich, und das finde ich auch interessant im Vergleich auch zu den letzten Jahren. Wir haben ja in einigen Folgen auch schon darüber gesprochen, ja, das autonome Fahren, das hat sich so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen auserzählt, aber es gab viele Setbacks und die OEMs sind ein bisschen von dem Thema wieder abgekommen und ja, so richtig haben wir die Robotaxi-Revolution, sollte schon längst passiert sein, ist es nicht, was ist da eigentlich los? Und jetzt haben wir aber in diesem Jahr gesehen, dass sich in diesem Bereich doch ernsthaft einige Player aufgemacht haben, nicht nur die großen wie Waymo oder Baidu in China, sondern auch einige OEMs wieder mit ins Spiel reingegangen sind und gesagt haben, wir wollen in diesem Feld, in diesem Geschäftsfeld auch, es geht ja dabei nicht nur um die Technologie und um die Machbarkeit des Ganzen, sondern natürlich auch um das Business, auch ordentlich einsteigen. Und da hat eigentlich im Januar schon, hat es eigentlich schon angefangen mit der ersten großen Ankündigung von Tesla, nämlich, dass die auch eine eigene Robotaxi-Flotte erstmal als Piloten in Austin in diesem Jahr in 2025 loslegen wollen. Wir wissen ja, Tesla setzt da vor allem auf die eigene Fahrzeugflotte, ausgestattet nur mit Kameras anstatt LiDAR-Sensoren. Das ist ja die bekannte Diskussion, müssen wir jetzt an der Stelle nicht weiterführen. Aber das war so der erste Aufschlag. Es gab ja 2024 schon die Vorstellung dieses Cybercabs von Tesla, wo es dann vielleicht in Zukunft mal hingehen könnte mit Thema Robotaxi. Ja. Und da war schon ein bisschen zu sehen, ja, jetzt gibt es eine Kampfansage auch von Tesla im Bereich nicht nur der individuellen Mobilität, ne, sondern auch im Bereich der On-Demand-Mobilität am Ende des Tages. Und man will da auch ein Gegengewicht zu dem Großen der Branche, und das ist momentan Waymo, die Alphabet-Google-Tochter bzw. Google-Schwester, die da den Benchmark momentan legt. Da gab es auch in diesem Jahr die Meldung, dass mehr als 250.000 dieser Punkt, der mehr als 250.000 bezahlte Fahrten pro Woche geknackt wurde. Auch eine interessante Meldung. Man will sich mit Uber da zusammentun in Austin, auch eine Plattform aufbauen und da auch skalieren und eben auch einen neuen Konkurrent im Sichtfeld haben, nämlich mit Tesla. Also das war schon mal so ein bisschen der erste Aufschlag, wo es eigentlich die so ein bisschen den Ton gesetzt hat fürs Jahr. Es gab weitere spannende News zu dem Thema in diesem Jahr zum Beispiel auch, und das betrifft eher so ein bisschen den europäischen Markt mit Lyft und Baidu planen nämlich auch zwei große der Branche in Europa das Thema Robotaxis in Deutschland, in Großbritannien auch voranzutreiben und hier im nächsten Jahr einen ersten Vorstoß zu machen. Das war so im Bereich Sommer eine Meldung. Dann gab es weitere Meldungen. Toyota, Waymo tun sich zusammen. Uber, Nvidia wollen über bis zu 100.000 Robotaxis in naher Zukunft zusammenbringen. Mhm. Jetzt zuletzt hatten wir die Meldung von Mercedes-Benz und Momenta. Auch Mercedes-Benz will jetzt hier weiterkommen und auch wieder so ein bisschen nicht nur in den eigenen Modellen das Thema autonomes Fahren auf den Level 2 Plus, Level 3 vorantreiben, sondern auch wirklich im Bereich Robotaxis vorankommen. Fand ich auch wirklich spannend, das zu hören. Und ein Thema, Pascal, worüber wir uns in diesem Jahr auch viel unterhalten haben, weil ich es auch selber erlebt habe in Hamburg, war nämlich, dass die Ankündigung von Volkswagen oder die Präsentation von Volkswagen, Moja und Mobileye mit dem vollautonomen ID.Buzz in Hamburg. Und auch da soll es in die USA gehen. Da sollen Zehntausende von Robotaxis fahren. Die haben ein eigenes Ökosystem, was sie als White-Label-Lösung verkaufen wollen, die sogenannte Turnkey-Solution. Wo wirklich der gesamte Blumenstrauß von autonomer On-Demand-Mobilität verkauft werden soll. Auch ein bisschen ein Rollenwechsel des Herstellers an der Stelle. Also man sieht, es gab in diesem Jahr wirklich, und es ist nur ein Ausschnitt, ich könnte jetzt noch einige weitere Beispiele hier anbringen, wo es im Bereich Robotaxis in diesem Jahr hinging. Und da merkt man schon, da ist wieder ordentlich Bewegung in das Thema Robotaxis gekommen, und man merkt, jetzt könnte in den nächsten, ja, ich sag mal nicht vielleicht im nächsten Jahr, aber vielleicht auch im übernächsten Jahr, diese Robotaxi-Revolution, von der wir ja immer schon gesprochen haben, wo wir auch schon 10 Jahre vorher gesprochen haben, könnte sie jetzt vielleicht wirklich ihren sozusagen Ausgang gefunden haben und auch wirklich ins Rollen kommen. Und auch, und das finde ich auch eine interessante Diskussion an der Stelle, nicht nur in den großen Hotspots in China, in den USA, wo das Thema ja nicht erst seit gestern auf der Landkarte ist, sondern auch in Europa bewegt sich endlich was. Wir haben Volkswagen, wir haben jetzt dieses Thema mit Lyft und Baidu, was hier passiert, Mercedes, Momenta, das soll auch in Europa irgendwann natürlich ausgerollt werden. Ist auf jeden Fall ein Punkt, der mich in diesem Jahr besonders bewegt hat, weil man merkt, da sind ganz viele Player, die jetzt wieder in diesen Markt rein wollen, die jetzt auch mit Ernsthaftigkeit nicht nur Pilotprojekte an vielen Stellen ausrollen wollen, sondern wirklich auch versuchen wollen, eine Skalierung reinzukommen. Und das ist ja das große Thema beim Thema Robotaxis. Es geht nicht darum, dass vielleicht hier mal ein Shuttle und da mal ein Shuttle und hier haben wir im Nahverkehr noch so einen Bus, der da vielleicht auf einem Betriebshof rumfährt. Nein, es geht jetzt wirklich darum, das Ding in die Breite zu bringen, und können wir auch noch gleich drüber sprechen, oder müssen wir auch nicht drüber sprechen, aber haben wir ja auch in einer der Folgen schon gemacht, dass Thema Akzeptanz beim Thema autonomen Fahren auch durch das, durch die Skalierung, durch Robotaxis vielleicht auch in der Bevölkerung nochmal zu pushen. Also, weiß nicht, wie du es jetzt auch in diesem Jahr gesehen hast. Ich glaube, da wird gerade 2026 noch einiges geben und wir werden noch einiges Spannendes auch auf den Straßen ganz physisch greifbar auch zu sehen bekommen.
Ja, ich finde daran so spannend, dass für mich ist dieses Jahr, also es ist so ein bisschen die Frage, würde man 2025 als das Jahr des autonomen Fahrens betrachten, des Durchbruchs des autonomen Fahrens sozusagen generell? Wahrscheinlich nicht unbedingt, aber für mich ist das Jahr eins, in dem sich sozusagen das Thema Robotaxis so richtig vom Thema autonomer Privat-Pkw emanzipiert hat. Dass man nämlich das Gefühl hat, dass das Ganze, diese Weiterentwicklung von Robotaxis und Shuttle Services und Co. etwas ist, wo jetzt deutlich mehr Musik drin ist, als in der Vision von autonom fahrenden, privat genutzten Pkw. Und das, finde ich, hat sich so ein bisschen umgedreht, weil wir natürlich ganz lange haben lange auf die Autopiloten geschielt, auf das, was Tesla macht, auf das, was natürlich auch Mercedes, BMW beeindruckend zeigen. Ja, darum geht's gar nicht, dass wir nicht irgendwie weiterkommen würden, was tatsächlich automatisierte Fahrfunktionen angeht. Aber ich habe den Eindruck, dieses Jahr ist ein Jahr, in dem man sich tatsächlich auch in der Aufmerksamkeit, was die Weiterentwicklung der Technologie angeht, in dem sich tatsächlich das Thema Robotaxi so ein bisschen emanzipiert hat und sich jetzt auch als Avantgarde sozusagen im Bereich des autonomen Fahrens auch zeigt, weil, und das haben wir alle miteinander auch schon diskutiert, wir haben es auch viel auch schon mit Gästen diskutiert in diesem Jahr, weil dort einfach aus vielerlei Gründen momentan, was das autonome Fahren angeht, einfach ein bisschen mehr Musik drin ist. Und das ist für mich, das heißt, ich würde dir absolut zustimmen, es mag nicht das Jahr sein, was in die Geschichte eingeht, als das Jahr des Durchbruchs des autonomen Fahrens oder so, sondern einfach stetige Weiterentwicklung.
Ja.
Aber es ist definitiv ein Jahr, in dem man, du hast alle diese Partnerschaften aufgezählt und es hätten mehr sein können, ein Jahr, in dem das Thema autonome Shuttles und autonome On-Demand-Services definitiv weiter nach vorne gekommen sind.
Naja, und was an der Stelle ja auch, glaube ich, was man auch an der Stelle beobachtet und sagen muss, ist, wenn man sieht, wie viele OEMs, Hersteller, klassische Automobilhersteller, Volkswagen, Toyota, Stellantis, Mercedes jetzt auch, die sich ja jetzt nicht aus dem Thema Mobilität herausgezogen haben. Soweit würde ich jetzt nicht gehen, aber wir haben es ja an vielen Stellen festgestellt. Wir haben darüber gesprochen, BMW und Mercedes, wie groß die Ankündigungen vor Jahren waren, dass man sich künftig als Mobilitätsanbieter gerieren und positionieren will. Man sich dann davon wieder wegbewegt hat in den letzten Jahren durch den Verkauf von vielen Diensten wie ShareNow, FreeNow, die jüngsten Beispiele und dass nur noch vereinzelt solche Projekte bzw. solche Dienste noch Bestand hatten und nur noch wenige OEMs das überhaupt betrieben hatten, Stellantis, Volkswagen sind da so ein bisschen noch zu nennen, dass die jetzt wieder auf diesen Zug auch wieder aufspringen und sagen, wir sehen darin auch ein Geschäftsfeld und ein Business Case, der uns vielleicht auch in anderen Bereichen vielleicht auch das eine oder andere Geschäft auch wieder retten kann, weil sonst würden sie es ja vielleicht auch nicht machen. Also auch ein Tesla muss dahinter ja ein Business Case sehen. Die machen es ja auch nicht nur, um einfach einen schönen Technologie-Use Case am Ende zu haben, sondern es geht ja auch darum, einfach auch um Kohle so und um die Skalierung. Und wenn man das wirklich in die Skalierung bringt, dann hat das ja am Ende auch Effizienzvorteile gegenüber bemannten Flotten, wenn man es jetzt mal so sagen will. Von daher ist es schon auch spannend zu sehen, dass viele jetzt da wieder ein Business auch drin sehen, wenn das Thema denn wirklich auch in die Skalierung kommt. Und das, glaube ich, das wird 2026 auch so ein bisschen, ich denke mal, es wird noch länger dauern als 2026. Wir werden auch über 2027, 2028 dann noch, da wird dann wahrscheinlich die Crunch-Time sein, wenn es darum geht, wirklich nicht nur von, wir haben hier 50 Robotaxis, die durch San Francisco fahren, sondern wir haben 10.000 die in den USA oder 10.000, die in Deutschland fahren oder so. Ne? Also das wird noch ein bisschen dauern. Das wird wahrscheinlich auch nicht 2026 sein, das Jahr der Robotaxi-Revolution. Aber wir werden sehen, dass da die Skalierung ihren Ausgang findet. Das ist zumindest mal meine Prognose an der Stelle. Also da hat sich schon einiges wieder in eine andere Richtung verschoben in diesem Jahr.
Also halten wir vielleicht fest, das ist schon so ein bisschen ein Thema, wo 2025 Antworten gegeben hat und nicht nur Fragen aufgeworfen hat. Ich glaube, das kann man so sagen. Und dann eben, wie von mir vorhin gesagt, der Weg, den man jetzt konsequent weitergehen muss, aber wo man zumindest dem Weg, den man gehen möchte, ein ganzes Stück näher gekommen ist. Janik, ich habe natürlich auch ein Thema mitgebracht und jetzt vielleicht mal eins, wo ich sagen würde, das ist das ganz Offensichtliche, trotzdem aber nicht ohne vielleicht Diskussionspunkt oder Anknüpfung für Diskussion, und das ist das Thema künstliche Intelligenz. Und das hat jetzt in meiner Reflexion, warum ich es ausgewählt habe, so ein bisschen aber eher mit dem Gefühl zu tun, dass wir einen Jahresrückblick nicht machen können, ohne über KI zu sprechen. Mhm. Und gleichzeitig, wenn man es dann reflektiert, man schnell feststellt, dass dir vielleicht dieser eine extreme Durchbruch dieses Jahr, aber vielleicht gar nicht so richtig, dass der gar nicht so richtig da ist, ja. Aber es ist natürlich 2025, ist ja indiskutabel ein Jahr, in dem das Thema KI immer weiter Geschwindigkeit aufgenommen hat, in dem das Thema immer weiter Verbreitung gefunden hat. Wir haben übers Jahr hinweg über unglaublich viele Beispiele gesprochen. Man kann im Prinzip kaum noch Use Cases in der Autoindustrie finden, ohne dass KI eine Rolle spielt. Dazu kommt dann natürlich noch alles, was mit Agentic AI als nächste Ausbaustufe mit zu tun hat. Also die eigenständige KI, die eigenständig Aufgaben erledigt. Wir haben über Effizienzvorteile im Fahrzeugdesign gesprochen. Wir haben über Geschwindigkeitssprünge in der Fahrzeugentwicklung gesprochen. Extrem wichtiges Feld, wenn wir immer schneller innovieren wollen und müssen. Wir haben über KI im autonomen Fahren gesprochen. Wir haben über KI in der Smart Factory gesprochen. Da vielleicht, wenn ich mir eine Sache rauspicken würde, dann hat es eher mit der Produktion zu tun, weil ich glaube, eins der großen Punkte hätte man vielleicht auch für sich als einen der Trendthemen nehmen können. Ich habe mich jetzt aber dazu entschieden, das jetzt im Prinzip der künstlichen Intelligenz zu subsumieren, ist das Thema humanoide Robotik. Ich glaube, dass das ja indiskutabel wirklich eines der Themen dieses Jahr ist, wo viele gezeigt wurden, wo viele Hersteller sich hervorgetan haben, wo viele OEMs Anwendungsbeispiele gefunden haben, wo es entsprechende Projekte zu gab. Janik, wir haben uns vor nicht allzu langer Zeit erst auch über humanoide Robotik Made in Germany unterhalten, was natürlich auch jetzt ein Feld ist, wo auch neue Technologieplayer sich hervortun können. Also das ganze Thema Physical AI ist natürlich dann schon etwas, was man, finde ich, in diesem Jahr besonders hervortun kann. Ansonsten fehlen mir gerade die großen Use Cases, eher so, dass vielleicht dieses Jahr auch die ein oder anderen Fragestellungen rund um die richtige Aufstellung auch aufgeworfen wurden. Heißt, wie organisiere ich eigentlich KI im Unternehmen? Wir haben über den Kaizen-Trend, über den Chief AI Officer gesprochen, also über alleine schon mal über das Thema Verantwortlichkeit für KI im Unternehmen, etwas, was in diesem Jahr erst so ein bisschen, sagen wir mal, dann auch emporgekommen ist oder zumindest sich nochmal weiterentwickelt hat, über KI-Initiativen, die dieses Jahr natürlich im Fokus standen. Also eher ein Thema, von dem man, wie gesagt, Ende des Jahres sagen muss, eigentlich können wir es nicht besprechen, aber da war 25 vielleicht eher ein Jahr, was einfach der weiteren rasanten Verbreitung gehört hat. Was ich jetzt aber spannend finde, ist vielleicht, wenn man jetzt mal so ein bisschen nach vorne schaut, nämlich mit der Frage, waren das jetzt alles nur Antworten anstatt Fragezeichen und entwickelt sich das ewig so weiter? Da haben wir zum Beispiel jetzt gerade erst eine ganz, ganz frische Gartner-Prognose auch bei uns bei Automotive IT gehabt, haben dazu auch mit Pedro Pacheco gesprochen von Gartner, wo es so ein bisschen eigentlich um KI-Ernüchterung geht, wo nämlich genau die Prognose nämlich eigentlich die ist, wo es heißt, dem großen Hype und der großen Lust, vielleicht auch dem FOMO, vielleicht irgendwie einfach dem Innovationsdiktat, dem man da folgen will, folgen muss, dass dort sich vielleicht in den nächsten Jahren eher Ernüchterung breit macht, Ernüchterung darüber, dass die Sprünge vielleicht nicht so groß ausfallen werden, wie man sie heute denkt. Also natürlich haben wir eine super hohe Entwicklungsgeschwindigkeit, aber vielleicht sind dann schnell auch einfach die Fantasien, was in kurzer Zeit damit möglich ist, dann doch schnell größer als am Ende das, was sich dann sinnvollerweise umsetzen lässt. Und das Spannende ist, was jetzt dort in der Gartner-Prognose nochmal hervorkommt, ist, dieser Gap zwischen Wunsch und Wirklichkeit, der hat gar nicht mal unbedingt mit technologischer Entwicklung zu tun, sondern vor allem auch der Tatsache, dass sich die Analysten von Gartner sicher sind, dass KI an der Realität im Unternehmen scheitern wird. Das heißt, du hast im Prinzip Projekte aufgesetzt von Verantwortlichen, die selbst nicht über das Technologie- und KI-Know-how verfügen, sondern im Prinzip einfach den großen Wunsch hegen, dass da auf jeden Fall ordentlich was passieren muss. Dann werden aber schon alleine Projekte und Aufstellungen und Organisationen nicht so aufgestellt und aufgebaut, wie es für KI eigentlich sein muss. Dann entspricht die Datenbasis nicht dem, was es braucht. Dann ist die Softwarestrategie nicht da, wo man sie braucht. Dann ist die Infrastruktur nicht da, wo man sie braucht. Das heißt, hier eher zum Jahresende die Prognose rund um KI und rund um den KI-Hype wird sich eine Ernüchterung einstellen, weil KI mit dem Unternehmensalltag in Firmen, die darauf nicht ausgerichtet sind, kollidieren wird. Das heißt, hier vielleicht sogar ein Thema, wo man sagt, eins der größten Trendthemen unserer Zeit, indiskutabel, auch 2025 wieder viel in die Richtung diskutiert, viel erreicht, viel weiterentwickelt, aber vielleicht mit Blick in die Zukunft, auch in die nahe Zukunft, vielleicht eher Ernüchterung und vielleicht an der einen oder anderen Stelle eben auch, ich bleibe jetzt mal im gewohnten Bild, was ich gerade benutzt habe, hier und da auch mal wieder eher Fragen als Antworten.
Naja, es ist auch so ein bisschen der, wie es ja immer ist bei, wenn man, du hast Gartner angesprochen, der berühmte Gartner-Hype-Cycle, ne? Ja. Also nach dem Hype erstmal das Tal der Tränen und dann das Plateau der Produktivität und so weiter. Ist ja eigentlich der klassische Weg, wenn wir über Technologie-Hypes sprechen an der Stelle. Ich meine, KI, brauchen wir nicht drüber diskutieren, ist kein Hype. Aber jetzt nimm das Beispiel humanoide Roboter. Da ist so ein Hype um eine, ja, auch wirklich sehr anfassbare, ja, KI-Innovation, Physical AI ist das Stichwort, das ja ein Versprechen in sich trägt, aber dieses Versprechen muss ja auch erstmal auch der Realität standhalten an der Stelle. Es geht jetzt ja auch darum, diese ganzen tollen Roboter, die aussehen wie Menschen, mit denen man sich, denen man die Hände schütteln kann und die einem auch optisch einfach dem Menschen sehr nahe kommen. Es ist nicht nur eine künstliche Intelligenz, die auf irgendwelchen globalen Servern existiert, sondern es ist wirklich eine sehr handhabbare KI an der Stelle. Auch die muss ich im Praxiseinsatz in den Automobilfabriken und auch in anderen Industrien natürlich erstmal beweisen. Und da wird es noch einige große Herausforderungen geben. Und so geht es auch und so wird es auch weiterhin mit dem Thema KI, wenn man es ist ja immer sehr global gesprochen, wenn wir über KI sprechen, wenn wir über Generative AI sprechen, das ist ja das große Thema 2024, wo wir ja auch schon drüber diskutiert haben, dass es jetzt aber wirklich auch in diesen Realitätscheck eintritt. Und wir haben in vielen Diskussionen in diesem Jahr auch gehört, ja, die Unternehmen müssen erstmal organisatorisch, du hast es angesprochen, aber auch was die Dateninfrastruktur zum Beispiel anbetrifft, erstmal vieles neu aufstellen, vieles erstmal auch analysieren, wie ist man da eigentlich aufgestellt, damit diese KI auch überhaupt zur Entfaltung kommt. Und das deckt ja vielleicht oder hat ja in vielen Unternehmen auch Probleme aufgedeckt, die tatsächlich existieren, wenn es um Datensilos zum Beispiel geht, dass eine KI, wenn ich ein KI-Modell jetzt aufsetzen will in der Verwaltung oder in der Produktion oder so, und dann merke ich plötzlich, ich kann das funktioniert gar nicht, weil meine Dateninfrastruktur dafür gar nicht ausgerichtet ist. Ich habe gar keine einheitliche Datenbasis. Da muss ich erstmal ran, bevor ich jetzt überhaupt hier über KI spreche. Und das ist genau das, was du sagst. Das ist dieser Realitätscheck, den man jetzt machen muss. Und das wird auch 2026, da werden wir wieder Hypes haben, da werden wir wieder bestimmte spannende Innovationen rund um KI haben, die dann wieder in diesen Realitätscheck müssen. Und so wird es auch 2026 weiterlaufen. Ne? Also da werden wir auch bei Automotive IT natürlich und auch bei Automobilproduktion und werden wir natürlich auch weiterhin versuchen, diesen Realitätscheck auch voranzutreiben und mit den Verantwortlichen auch sprechen, wie sie das denn angehen. Werden wir noch mehr Kaios sehen am Ende des Tages, brauchst noch mehr Leute, die das auch federführend in der Hand halten und wirklich dieses Thema Realitätscheck für KI auch wirklich im Unternehmen vorantreiben. Ich glaube, das wird 2026 da passieren. Also ich glaube, die Zeit der Hypes in dem Bereich ist vorbei. Es geht jetzt wirklich darum, um die, wie heißt es immer so schön, die Mühen der Ebenen in dem Fall.
Wunderbar. Vielleicht kommen wir jetzt nochmal zu einem weiteren Thema, wo man auch über deutliche Mühen sprechen kann. Vielleicht auch über Diskussionen, die vielleicht auch müßig sind.
Das ist eine schöne Top-Überleitung, muss ich an der Stelle sagen.
Du hast das ganze Jahr geübt.
Ja, hast das ganze Jahr geübt, genau. Ja, so kann man das sagen. Eine Diskussion, wo wir auch beide im Podcast dieses Jahr an verschiedenen Stellen drüber diskutiert haben und auch gesagt haben, warum ist das jetzt eigentlich so? Warum müssen wir jetzt darüber wieder sprechen? Ist es der richtige Schritt an dieser Stelle? Und ich spreche natürlich über ja so ein bisschen das Hin und Her, was die Antriebsfrage speziell in Deutschland anbelangt. Ja. Was natürlich zum einen damit zusammenhängt, Porsche hat jetzt in diesem Jahr im Februar angekündigt, diese Electric-Only-Erzählung, diese Electric-Only-Strategie, die sie ja auch gefahren oder die ja so ein bisschen die Zukunft weisen sollte, dass man da jetzt von abrücken möchte und dass man viele, viele Milliarden auch für Verbrennerprogramme wieder auf- und frei machen will, dass man bis zu 800 Millionen Euro für neue beziehungsweise verlängerte Verbrennermodelle eingeplant hat, unter anderem der Cayenne. Und parallel denkt man auch über neue Verbrennerplattformen nach und so weiter. Das war so ein bisschen das erste Mal, wo diese Diskussion auch wieder ein bisschen aufkam. Und natürlich auch im Kontext der allgemeinen, der Elektromobilitätshochlauf, der ist so ein bisschen am Stocken. Es ist doch nicht so der Durchbruch, den viele erwartet haben, obwohl es ja durchaus positive Signale, was die Elektromobilität in diesem Jahr anbelangt, gab in diesem Jahr, auch was die Absatzzahlen anbelangt. Also das, bis auf Tesla, muss man an der Stelle sagen, wäre jetzt auch noch so eins der Themen, die mir im Kopf bleiben, wenn es um diese Thematik geht, dass gerade Tesla in diesem Jahr, was die Absätze anbelangt, ganz schön eingebrochen ist und sich da auch bislang nicht wirklich erholt hat, vor allem in Europa. Aber das führt jetzt an der Stelle zu weit. Also so ein bisschen Kontext der Rückbesinnung auf den Verbrenner und das Ganze dann auch kulminiert in der Diskussion, die auch auf der IAA in München in diesem Jahr, im September stattgefunden hat, wo dann auch in Schulterschluss mit der Politik über das Thema, müssen wir von dem Verbrenner aus, was seit 2022 ja von der EU für 2035 festgeschrieben wurde, müssen wir davon wieder abrücken? Müssen wir mehr Flexibilität, was die Antriebsfrage anbelangt, haben? Und da haben sich unter anderem Bundeskanzler Friedrich Merz ganz klar für das Thema Technologieoffenheit an der Stelle herausgestellt. VDA-Präsidentin Hildegard Müller hat da auch nochmal einen Realitätscheck eingefordert in Richtung EU. Wir müssen da gucken, ob das wirklich sinnvoll ist, 2035 wirklich aus dem Verbrenner da komplett auszusteigen. Und mündete dann am Ende jetzt im November in den vertieften Koalitionsgesprächen, dass man eben dafür streiten will und dass man das forcieren will, dass man sich eben auf EU-Ebene mehr Spielräume für das Regelwerk 2035 da einräumen lassen will. Friedrich Merz hat einen Brief geschrieben, dass er da diese Flexibilität einfordert, dass der Technologiemix sozusagen statt der Einspurigkeit, was das Thema Elektromobilität anbelangt, der Weg ist. Viele haben gesagt, ja, das ist jetzt quasi eine Rolle rückwärts an der Stelle. Und das hat für mich wirklich eine Diskussion, wo ich mich dann auch gefragt habe, verschieben wir damit einfach nur ein Problem oder ein Sachverhalt in die Zukunft wieder mal und kümmern uns nicht sozusagen um das, was wir uns eigentlich auf die Fahnen geschrieben haben, nämlich dieses Thema Elektromobilität jetzt nach vorne zu bringen, auch von der politischen Ebene. Und da gehen wir ja dann wieder in den Bereich Infrastruktur rein. Muss man nicht jetzt wirklich full force auf das Thema Elektromobilität gehen? Nein. So wie es jetzt aktuell aussieht, lavieren wir uns jetzt erstmal wieder weiter in die nächsten 10 Jahre, weil viele gemerkt haben, ja, aber wir müssen wieder verstärkt auf Verbrenner setzen, wir müssen da mehr technologieoffen sein, wie es immer in Anführungszeichen so schön heißt. Und das war für mich wieder so eine der negativen Signale in diesem Jahr, die von Industrie und von Politik gesendet wird, auch aus einer Not heraus, das ist ja auch klar, weil über den großen Wirtschaftsdruck, über die großen wirtschaftlichen und finanziellen Probleme der Hersteller, der Zulieferer, da haben wir ja noch gar nicht gesprochen, aber das ist ja so ein bisschen der Hintergrund des Ganzen, warum diese Diskussion überhaupt aufgekommen ist. Also da haben wir uns ja im Podcast auch drüber unterhalten, ist es nicht eine wirklich fatale Signalwirkung, die jetzt mit dieser Diskussion oder mit dieser Entscheidung, die vielleicht am Ende auch auf EU-Ebene getroffen wird, ist es nicht ein fatales Signal auch an den Markt, auch im Blick auf die Konkurrenz in China, in den USA, diesen Weg jetzt so wieder einzuschlagen?
Ja, ich habe mich schon genug aufgeregt im Podcast über dieses Thema. Alles schlecht für den Blutdruck. Deswegen halte ich mich jetzt zurück. Nein, aber im Ernst. Ich habe es damals schon gesagt. Natürlich verändern sich auch Rahmenbedingungen und natürlich wurden auch entsprechende Absprachen auch zu Zeiten gestellt, in denen es vielleicht irgendwie um den Wirtschaftsstandort Deutschland noch nicht so bestellt war, wie es aktuell um ihn bestellt ist. Wir haben uns Zeiten gesprochen, in denen die Energiepreise noch ganz andere waren, in denen wir nicht über einen Krieg in Europa gesprochen haben und so weiter. Natürlich verändern sich Rahmenbedingungen und wie wir von jedem Unternehmen der Welt zum Beispiel auch erwarten würden, dass es in der Lage ist, auf Veränderungen in Rahmenbedingungen zu reagieren. So müssen wir das natürlich jetzt mal theoretisch der Industrie, der Politik auch zugestehen, dass man natürlich auf veränderte Rahmenbedingungen reagieren muss. Auch damit man natürlich nicht kurzfristig, vor allem in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, in denen es um die deutsche Industrie, in dem wir sowieso so ein bisschen die Zukunftsfrage über die deutsche Industrie stellen, um dann nicht noch zusätzlich sozusagen Steine in den Weg zu schmeißen. Ich glaube, das ist ja so ein bisschen der Grundgedanke. Aber das gilt natürlich nur insofern oder auch so lange, indem man erstens vielleicht das Thema Technologieoffenheit, was man immer gerne benutzt, auch wirklich so versteht. Weil häufig ist das Thema Technologieoffenheit ein verkappter Weg zurück zum Verbrenner.
Ja.
So, ganz klar nämlich einfach von denen, die sozusagen die Stimmung in Richtung, ganz klar in Richtung des Verbrenners zurückhaben wollen. Egal, ob es sei es jetzt aus Industriezweigen, die mit dem Verbrenner noch unglaublich viel Geld verdienen, auch immer noch, da vielleicht den Switch zur Elektromobilität gar nicht schnell genug machen können, wenn wir an viele vielleicht auch mittelständische Zulieferer denken, die ganz klar Komponenten und Teile in Richtung des Verbrennungsmotors irgendwie liefern. Auch völlig klar, aber das ist so mein Problem damit ist, dass diese Forderung nach Technologieoffenheit eigentlich keine Forderung nach Technologieoffenheit ist, sondern eigentlich immer ein verkappter Schrei der Abkehr von der Elektromobilität und dem Weg zurück zum Verbrenner. Ja, diese Stimme, lasst uns doch auf das besinnen, was wir gut können. Wir können nun mal gut den Verbrennungsmotor bedienen. Das können wir am besten vielleicht irgendwie von allen Unternehmen der Welt. Also lasst uns doch um Himmels Willen das doch so weitermachen. Mhm. Und es ist ja aber natürlich eine kurzfristige Verschiebung, weil es bedeutet, dass ich mich jetzt in einer schwierigen Lage sozusagen darum bitte, dass ich in die Lage versetzt werde, mit dem, was momentan gerade noch ein bisschen funktioniert, doch noch möglichst lange Geld verdienen zu dürfen. Mhm. So. Und das ist für mich aber ja eine Kurzfristigkeit, die wiederum aber den langfristigen Erfolg ja aber wieder sozusagen aufs Spiel setzt. Weil ironischerweise, wir haben uns kurz bevor wir aufgenommen haben, auch kurz darüber diskutiert, dass ich überlegt habe, ob eins meiner positiven Fazits diese Renaissance der deutschen Autoindustrie ist, wenn wir an die IAA denken und daran, und wir haben es zur Folge der IAA besprochen, daran, dass man sehen kann, dass die deutsche Autoindustrie mit den richtigen Elektromobilitätsprodukten langsam am Markt ist. Dass die Produkte da sind, dass nun einfach auch die kleineren Modelle, die Einstiegsmobilität langsam kommt, die jetzt wirklich langsam wirklich anfassbar ist und Gestalt annimmt. Und das heißt, auf der einen Seite reden wir davon, dass wir bei all der Konkurrenz aus China reden wir davon, dass langsam die europäische und deutsche Automobilindustrie dem wirklich etwas entgegenzusetzen hat, auch im Produkt, nachdem man vielleicht eine Weile lang tatsächlich ein bisschen ins Hintertreffen geraten ist. Und zeitgleich, also wirklich exakt zeitgleich, nämlich namentlich zur IAA, wird dann plötzlich die Diskussion aufgemacht, obwohl die Branche eigentlich zeigt, hier sind wir, an uns kommt man nicht vorbei im globalen Automobilspiel, das habt ihr euch nur so gedacht, sondern genau zu der Zeit, wo das die Message ist, kommt gleichzeitig die Message, Elektromobilität, vielleicht müssen wir da nochmal drüber nachdenken.
Ja.
Und das ist für mich etwas, das finde ich so ärgerlich, nicht das Thema, dass wir jetzt hier in einer unfairen Betrachtung sitzen und uns hier im Podcast-Studio sitzen und sagen irgendwie, ja Mensch, was machen die denn da? Nein, Rahmenbedingungen haben sich geändert. Fein, fair. Aber für mich ist das etwas, wo man dem kurzfristigen Aufrechterhalten von Umsätzen im Endeffekt womöglich den langfristigen Erfolg verspielt, weil langfristig wird an der Elektromobilität nichts vorbeiführen.
Ja. Und es ist ein bisschen die Frage, nimmt das Ganze oder wird damit so ein bisschen diesem kleinen, zarten Pflänzchen der Elektromobilität, die jetzt in Deutschland und Europa vielleicht aufgekommen ist, oder dieser kleine Push oder der kleine Hochlauf, den wir jetzt gerade haben, oder diese positive Signale, die wir auch im Podcast besprochen haben und die wir auch bei uns in den Magazinen ja beschrieben haben, wird ihm jetzt eigentlich so ein bisschen der Wind aus den Segeln genommen? Und ich meine, alle Verlautbarungen heißen, ja, Elektromobilität, das bleibt der Haupthebel. in der Transformation. Also die Politik sagt, die Hauptstraße ist immer noch Elektromobilität. Und die Verbände sagen, der Haupthebel bleibt die Elektromobilität.
Aber wir sind doch noch gar nicht auf der Hauptstraße Elektromobilität.
Genau, wir sind noch gar nicht
auf der Hauptstraße. Da fahren wir doch noch nicht mal drauf.
Genau, wir sind erst auf der Auffahrt. Richtig, genau. Aber was glaubst du denn jetzt, dass dieses Thema zum Beispiel Infrastrukturausbau, ist, dass das jetzt durch diese ganze Diskussion jetzt eine Push erwartet? Also können wir jetzt erwarten, dass auch von Seiten der Politik, die jetzt gerade Zugeständnisse mache, sozusagen in die alte Welt, die Zugeständnisse gemacht hat, jetzt einen Push erwarten in Sachen neue Welt? Also das läuft für mich irgendwie konträr, oder das läuft für mich irgendwie, ich kann mir das nicht ehrlicherweise nicht so ganz vorstellen, dass es jetzt den großen, auch von Staats wegen, den großen Push in Sachen Elektromobilität, den es ja unbedingt auch braucht.
Ich glaube tatsächlich, und ich habe gerade ein ganz anderes Bauchgefühl, ich glaube, dass die Entwicklung der Elektromobilität produktseitig unaufhaltsam voranschreitet. Und ich würde sogar mal die Prognose wagen, ich glaube, dass wir die erkaufte Flexibilität gar nicht brauchen. Weil was einfach kommen wird von den großen Herstellern, die den Anspruch haben, am globalen Kuchen ein großes Stück irgendwie ein großes Stück davon abzuschneiden, die Volkswagens und Co., von denen werden wir in den kommenden 2 bis 3 Jahren wahrscheinlich so viele Modelle sehen, Elektromodelle, dass wir womöglich diese erkaufte Flexibilität jetzt gerade, diese errungene Flexibilität, womöglich Mitte des nächsten Jahrzehnts schon gar nicht mehr brauchen, weil die Modelle da sind. Und ich glaube, dass man sich von diesem Weg nicht abbringen lässt. Vielleicht ist es auch einfach so, dass man sich, wie gesagt, mit dieser Offenheit momentan so wieder ein bisschen Druck vom Kessel nimmt, um jetzt doch aber eigentlich, also ich glaube ehrlich gesagt nicht daran, dass man jetzt irgendwelche Elektromobilitätsprogramme bei den Herstellern in der Entwicklungsschublade, dass man die jetzt irgendwie streicht und sagt, juhu, jetzt kann ich nächstes Jahr nochmal den kleinen Einstiegsverbrenner nochmal auf den Markt
bringen
oder so.
Nein, es wäre ja auch unsinnig, wenn man sich die Absatzzahlen und die Verkaufszahlen in Deutschland, Europa anschaut. Wer ist denn da wer ist denn auf den ersten Rängen? Das ist momentan kein Tesla, das ist ein Volkswagen mit einem ID.7 zum Beispiel, war in vielen Bereichen immer sehr weit vorne, oder ein Skoda, Enyaq zum Beispiel. Ja. Also wäre doch auch irgendwie konträr zur Realität, die momentan besteht. Also ich glaube auch, also würde dir da beipflichten, und das wäre ja so ein bisschen der positive Turn der ganzen Geschichte am Ende des Tages, der vielleicht auch sehr geschieht, dass man am Ende diese ganze Diskussion vielleicht im nächsten Jahr auch wieder vergessen hat und man sich da jetzt so eine kleine Atempause gegönnt hat, aber der Hauptweg, diese Hauptstraße dann doch erreicht wird, und die heißt nun mal Elektromobilität. Pascal? Damit kommen wir zu deinem Thema Nummer 2, also insgesamt Nummer 4, wenn ich richtig gerechnet habe. Ich war in Mathe nie so gut, aber das
ist schon
also
geworden.
bis vier schaffe ich noch. Was ist denn dein Thema Nummer 2?
Ich glaube sogar, dass es in meinem Fazit letztes Jahr auch schon mal eins der Themen waren, und das ist das Thema Partnerschaften, weil ich glaube, dass wir in einer Phase sind, jetzt mal globaler betrachtet, in einer Phase, aufs Jahr gemünzt, aber auch in einem Jahr 25, in dem das Thema Partnerschaften, das gemeinsame Arbeiten an den Herausforderungen unserer Zeit einfach ein absolutes Diktat geworden ist, von dem die Branche verstanden hat, dass man daran nicht vorbeikommt. Es geht nicht ohne Partnerschaften. Es geht nicht ohne das gemeinsame Arbeiten an diesen Themen. Das haben wir gesehen zum Beispiel am viel besprochenen VW Rivian. Das hat man natürlich dieses Jahr, wurde diese Partnerschaft nicht gegründet oder eingestielt, aber dieses Jahr einfach mit ersten Ergebnissen, mit vorzeigbaren Ergebnissen. Man hat dieses Jahr, gute 12 Monate nach der Gründung des gemeinsamen Joint Ventures, gezeigt, wir sind jetzt da, wir haben tatsächlich vorzeigbare Fahrzeugsoftware testbereit. Das wirklich etwas, wo man sagen muss, dieser Bereich, vor allem so ein bisschen OEM plus Tech-Branche, also ganz klar auch vielleicht auch ein bisschen das Eingeständnis, naja, wenn wir Geschwindigkeit haben wollen im Bereich Softwareentwicklung und Co., das kann man auch für KI sagen, das kann man für den ganzen Bereich SDV sagen, dann können wir es vielleicht doch nicht einfach nur selber machen, sondern dann brauchen wir Partner, die mehr Tech-Know-How haben. Und Rivian ist jetzt auch ein Fahrzeughersteller, aber Rivian ist eben einer von diesen typischen neuen Playern, die eben aus einem ganz anderen Know-How und einem anderen Selbstverständnis sozusagen gegründet wurden, so wie Tesla auch kein Autobauer ist im sozusagen wahrsten Sinne des Wortes, sondern schon auch einfach eine Tech-Company ist. So ist es eben natürlich bei Rivian auch, aber ist ja auch nicht das einzige Beispiel, aber da so ein gutes Beispiel dafür, dass es tatsächlich jetzt Früchte tragen kann, wenn man diese klaren Win-Wins hat und die auch rausarbeitet. Und das haben wir zum Beispiel bei Volkswagen Rivian ja jetzt auch schon vielfach gemacht. Rivian bekommt einfach die Skalierung sowohl in Testflotten und so weiter und Co., genauso aber auch einfach Liquidität, während Volkswagen einen Technologiepartner hat, der in diesem Bereich Software-Defined Vehicle deutlich weiter ist und so weiter. Ne? Also das ist schon ein klares Win-Win. Genauso aber auch vielleicht im etwas klassischeren Sinne, jetzt gerade neu und gerade vor wenigen Tagen erst verkündet, Ford und Renault, die gemeinsame Sachen machen bei Elektrofahrzeugen, leichten Nutzfahrzeugen, dass man da eher sozusagen so die klassischen Entwicklungskooperationen sucht, wo zwei Autohersteller sagen, naja, Skalierung und Effizienz bekommen wir am besten hin, wenn wir da am Ende auch unsere Ressourcen irgendwo an der einen oder anderen Stelle zusammenlegen. Das hat es natürlich im Bereich der Automobilwirtschaft schon immer gegeben, ja, entsprechend gemeinsam genutzte Plattformen, gemeinsam genutzte Aggregate, damit nicht jeder Einstiegsverbrennungsmotor von jedem OEM immer nochmal entwickelt werden muss. Das gab es natürlich schon immer. Trotzdem aber etwas, wo ich das Gefühl habe, das hat dieses Jahr nochmal Fahrt aufgenommen, aber auch in ganz anderen Bereichen, wenn wir mal Schaeffler-Vitesco-Merger sehen, also auch im Bereich Zulieferer, die natürlich besonders unter Druck stehen und wo kritische Größe vielleicht nochmal eine ganz andere Rolle spielt. Auch im Bereich, also auch für mich auch gescheiterte Partnerschaften oder gescheiterte Gespräche dahin. Trotzdem ein Zeichen auch dafür, dass das Thema dieses Jahr so groß auf der Agenda war. Nehmen wir mal Nissan und Honda. Ja. Merger, der dieses Jahr womöglich anstand, im Raum stand, dass man dort eben auch gemeinsame Sachen macht. Das am Ende hat man abgebrochen. Man hat am Ende nicht zueinander gefunden, auch kulturell in den Gesprächen nicht zusammengefunden, wie das Ganze aufgestellt werden soll. Aber dennoch ein Zeichen dafür, egal ob jetzt eine Partnerschaft, die tatsächlich irgendwie funktioniert hat oder wo man jetzt bei Volkswagen Rivian jetzt Ergebnisse vorzeigt oder Partnerschaften, die verkündet worden sind oder Partnerschaften, wo es am Ende nach einem Memorandum of Understanding dann zu nichts geführt hat. Trotzdem für mich das klare Zeichen, die Branche hat verstanden, vor allem auch unter großem Druck, ja, verstanden, dass man es ohne Partnerschaften in Sachen Kosten, Effizienz, Skalierung, kritische Größe, aber vor allem auch Know-how, technologische Innovation nicht geht. Das ist für mich nochmal etwas, was im Jahr 2025 nochmal eine klare Erkenntnis ist. Ich bin mir absolut sicher, dass wir das 2026 noch genauso sehen werden. Ja. Ich bin mir absolut sicher, wir werden 2026 bestimmt auch den ein oder anderen größeren Merger sehen. Dafür ist der wirtschaftliche Druck aktuell einfach so, wie er ist. Das kann auf der Zuliefererseite sein. Es kann aber auch, who knows, wo das globale Spiel zum Beispiel mit chinesischen Playern und europäischen Playern hingeht. Wann wird der erste europäische OEM von einem großen chinesischen OEM geschluckt, damit man Zugang zum europäischen Markt hat? Mhm. Oder wann wird womöglich eine chinesische Automobilmarke von einem vielleicht europäischen Hersteller übernommen, damit Zugang zum europäischen, zum chinesischen Markt wieder besteht? Also das ist ja auch immer so Themen, die ja auch immer so ein bisschen schwelen, wann gibt's oder eben auch größere Zusammenarbeit dort, wo man gegenseitig irgendwie Schwierigkeiten hat, die gegenseitigen Märkte wirklich zu bedienen und zu erobern. Also da werden wir 2026, bin ich mir absolut sicher, auch noch einige Themen haben, über die wir sprechen können.
Ich glaube, an der Stelle der Weg, der Übernahmeweg wird, glaube ich, eher von China auf Europa gehen als andersrum. Das werden, wenn wir die Einstiegshürden in China sehen und die politischen Bedingungen in China sehen, glaube ich, dass jetzt das eine deutlich realistischer ist als das andere. Aber ja, absolut. Da werden wir sicherlich noch größere Explosionen oder Erschütterungen des Marktes auch sehen. Aber was du sagst, auch an der Stelle will ich auch nochmal herausstellen, diese Notwendigkeit zur Partnerschaft, die die, hast du gesagt, die oder die Partnerschaften, die gab es früher schon, aber jetzt nochmal aus dieser Notsituation oder aus dieser Drucksituation, das ist, glaube ich, der Unterschied, dieser wirtschaftliche Druck, der gerade auch auf der Branche lastet, auf vielen Playern lastet, die auch in schwierige, Nissan hast du angesprochen, Ford in Europa hast du angesprochen, dieser Druck ist halt viel größer als vielleicht noch vor 10, 20 Jahren. Da ging es der Branche noch viel besser als heute.
Ja.
Da gab es andere Notwendigkeiten, vielleicht bestimmte Koalitionen da einzugehen. Aber jetzt ist einfach der Druck da und jetzt sind die Notwendigkeiten da. Und im Bereich Technologie, im Bereich Volkswagen, Rivian, besteht auch eine Drucksituation auf Volkswagen, da Erfolge hervorzuweisen, die sie bislang ja nicht so richtig hervorweisen konnten oder nicht so, wie sie sich vorgestellt haben und viele Setbacks gehabt haben in der Vergangenheit. Wir haben über Carrier ja und so weiter gesprochen. Dass da jetzt einfach die Notwendigkeit besteht, dass man da jetzt Schnelligkeit, Geschwindigkeit auf die Straße bekommt und das eben nur geht, wenn man wirklich auch einen kundigen Partner da mit reinnimmt und einen agilen Partner mit wie Rivian mit reinnimmt. Aber, und das werden wir vielleicht 2026 dann auch sehen, wir müssen auch erstmal gucken, was da jetzt bei rauskommt und was man noch so alles so mitbekommt, was aus dieser Kooperation zwischen diesen beiden Partnern entstanden ist und wie wird sich das auch im Gesamtkonzern weiterentwickeln. Ne? Das große Problem war ja immer die Distribution auf den Gesamtkonzern und die einzelnen Marken, die dann vielleicht auch mal wieder ständig waren in dem Bereich, was das Thema Software anbelangt. Von daher, das werden wir nochmal sehen, wie sich das ausgestaltet. Das wird sicherlich 2026 auch im Fokus stehen. Aber absolut richtig, was du sagst. Da werden wir neue Partnerschaften auch noch verstärkt sehen, große Partnerschaften, was das Thema Technologie anbelangt. Also das wird auf jeden Fall spannend sein zu sehen. Und auf jeden Fall, vielleicht wird das Jahr 2026 noch mehr das Jahr der Partnerschaften, als es in diesem Jahr war, weil wir noch viel größere und viel, viel entscheidendere Zusammenkünfte oder Fusionen am Ende des Tages auch sehen.
Ich gehe davon aus. Jannik, jetzt haben wir zum Jahresende nochmal richtig gesabbelt und entlassen vielleicht unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dann mit dieser letzten Folge des Jahres und nochmal dem ein oder anderen Gedanken rund um ja die großen Themen unserer Zeit, die uns bewegen, von Robotaxis über KI bis hin zur Antriebsfrage und Partnerschaften, gemeinsame Arbeit an den Themen unserer Zeit. Entlassen wir unsere Hörerinnen und Hörer mal in den wohlverdienten Weihnachtsurlaub, sobald er denn ansteht. Wir sind jetzt gute eine Woche vor Weihnachten. Hoffentlich müsst ihr nicht mehr zu lange ackern, könnt ein paar ruhige Tage auch verbringen. Das nächste Jahr wird, ich glaube, da sind wir uns auch einig, mindestens mal genauso spannend wie das abgelaufene. Und insofern dürfte es sicherlich dann auch ziemlich bald wieder losgehen. Jannik, ich glaube, dass es natürlich Ende des Jahres auch nochmal an der Zeit ist, da auch nochmal Danke zu sagen an alle, die ja in diesem Jahr, diesem Medium-Podcast, was mich bewegt, treu geblieben sind. Genauso wie alle, die auch neu dazukommen von Woche zu Woche. Das freut uns unglaublich, dass wir diesem Medium, was uns beiden auch einfach ganz große Freude macht, auch nicht nur uns beiden. Wir haben ja auch einige unserer Redaktionskolleginnen und Kollegen in diesem Jahr auch schon immer mal mit dabei gehabt, die regelmäßig auch ihre Expertise mit einbringen, was natürlich auch immer eine schöne Abwechslung ist. Aber insofern einfach mal danke auch für die Unterstützung, die wir hier genießen mit unserem Podcast. Wünschen eine ganz schöne Weihnachtszeit, einen guten Rutsch. Wir sind wieder da, Jannik.
Am 12. Januar.
Am 12. Januar. Die erste Januarwoche, die kommt für eine neue Folge noch ein bisschen zu spät und außerdem gäbe es dann auch noch nichts zu besprechen. Aber
schauen wir mal, was sich so über den Jahreswechsel in der Branche tut.
Vielleicht müssen wir
noch eine Ad-Hoc-Not-Sonderfolge machen.
Was ich dann manchmal so in den ruhigen Tagen, man dann mal so aus Pressemitteilungen dann manchmal so ein bisschen einfach versucht.
Wenn du dich erinnerst, die Angelegenheit um Honda und Nissan, ziemlich um den Jahreswechsel.
Genau. Ja, das stimmt.
Vielleicht machen wir noch mal eine spontane Silvesterfolge.
Ja. Vielleicht hören wir uns auch früher. Ansonsten freuen wir uns darauf, am 12. Januar uns hier wieder zu hören. Und ich sage bis dahin und ciao.
Bis dann, ciao.
Was mich bewegt. Ein Podcast von Automotive IT und Automobilproduktion. Alle Infos zur Folge in den Shownotes. Weitere Folgen überall, wo es Podcasts gibt.